Herzlich willkommen zum Podcast Steuern to go von HL Bestückmann. Mein Name ist Juliette Gill und ich stelle hier regelmäßig kurz und prägnant ausgewählte Steuerthemen vor. Unser heutiges Thema ist die tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrages und fachlich unterstützt mich dabei Oliver Middendorf.
Ja, ich freue mich, dass ich heute nochmal hier sein darf.
Sehr schön. Dann wollen wir auch direkt starten. Der Gewinnabführungsvertrag wird ja regelmäßig zur Begründung einer ertragssteuerlichen Organschaft abgeschlossen. Der Vorteil einer Organschaft kann beispielsweise sein, dass durch die Ergebniskonsolidierung die Verluste der Organgesellschaft entsprechend beim Organträger verrechnet werden können. Wichtig ist dabei aber, dass die Organschaft auch tatsächlich durchgeführt wird, weil ansonsten kann diese ertragssteuerlich rückwirkend aberkannt werden, was im Zweifel 5 Jahre bedeuten kann.
Richtig.
Deshalb ist natürlich erstmal die Eingangsfrage, was sind eigentlich die grundsätzlichen Voraussetzungen, um eine Organschaft zwischen zwei Gesellschaften zu begründen?
Also letztendlich, ich brauche einen Organträger, ich brauche eine Organgesellschaft. Organträger können gewerbliche Personengesellschaften sein, die müssen auch gewerblich tätig sein. Explizit, es reicht keine gewerblich geprägte Personengesellschaft oder halt körperschaftsteuerpflichtige Unternehmen, also letztendlich eine Kapitalgesellschaft oder eine Aktiengesellschaft. Da brauche ich nicht nochmal nachweisen, dass sie eine gesonderte oder eine eigenständige gewerbliche Tätigkeit haben. Das brauche ich für den Organträger. Die Organgesellschaft muss immer eine inländische Kapitalgesellschaft sein, in die halt quasi die Geschäftsleitung hier bei uns in Deutschland hat. Und dann gibt es weitere Voraussetzungen. Ich brauche die sogenannte finanzielle Eingliederung. Das bedeutet, der Organträger hält die Mehrheit der Stimmrechte an der Organgesellschaft oder verfügt über die Mehrheit der Stimmrechte an der Organgesellschaft, kann letztendlich da dann die Gesellschafterversammlungen etc. dann bestimmen. Und ich brauche einen sogenannten Gewinnabführungsvertrag, wo sich quasi die Organgesellschaft verpflichtet, ihren Gesamtgewinn an den Organträger abzuführen. Der Organträger verpflichtet sich seinerseits, Verluste der Organgesellschaft vollständig auszugleichen. Und damit es steuerlich anerkannt wird, muss diese Verpflichtung für mindestens 5 Jahre bestehen. Und halt, der Gewinnabführungsvertrag muss im Handelsregister der Organgesellschaft eingetragen werden. Das sind so die, ich sag mal, Grundvoraussetzungen. Über jedes Tatbestandsmerkmal könnte man sicherlich eine Stunde oder 2 Stunden sprechen, aber vom Grundsatz. Ich habe oben ein gewerbliches Unternehmen, Organgesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft. Ich brauche die Mehrheit der Stimmrechte für die finanzielle Eingliederung. Die beiden haben einen Gewinnabführungsvertrag für die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen.
Okay. Wir sind ja auch kurz und prägnant. Deshalb gehen wir nicht immer auf alle Details ein. Jetzt hatte ich eingangs schon erwähnt, dass die tatsächliche Durchführung der Organschaft wirklich essentiell ist, weil sie ansonsten aberkannt werden kann und erhebliche Steuerschäden drohen können. Die tatsächliche Durchführung teilt sich in 2 Stufen auf. Ich würde sagen, wir beginnen logischerweise mit der Stufe 1. Das ist eigentlich die bilanzielle Erfassung. Was ist denn darunter zu verstehen?
Ich mache noch mal ganz kurz einmal zurück. Für die Hörer, die sich jetzt fragen, na ja, was können denn da für steuerliche Schäden entstehen? Ich mache ja die Organgesellschaft in der Regel dann, wenn entweder der Organträger oder die Organgesellschaft eine Gesellschaft Verluste macht und die andere Gewinne, damit ich die verrechnen kann, was halt ohne Organschaft nicht möglich gewesen wäre, weil dann spare ich die Steuern. Die Organgesellschaft hat einen Verlust von 100, Organträger einen Gewinn von 100, dann konsolidiere ich die Ergebnisse, es kommt 0 raus, keiner zahlt Steuern, sonst hätte derjenige mit dem Gewinn hier entsprechend Steuern zahlen müssen und der Verlust wäre vorzutragen gewesen. Also ein Liquiditätsaspekt. Und da ist halt immer dann das Risiko, wenn nachträglich das dann aberkannt wird, dass es dann zu dieser nachträglichen Steuerfestsetzung kommt und mir diese Verlustverrechnung kaputt gemacht wird. Das ist immer dann, wo es wehtut. Jetzt zu deiner Frage, sorry nochmal, ich wollte da nur nochmal einmal, dass wir die Leute da nochmal mitnehmen für diese erste Stufe, bilanzielle Erfassung. Wichtig ist, dass auf Ebene der Organgesellschaft kein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mehr steht in der G&V, sondern da steht eine Null. Vielleicht etwas aus, wenn ich Minderheitsgesellschafter habe, mache es nochmal anders sein. Aber in der handelsrechtlichen steht grundsätzlich eine Null, weil ich den gesamten Gewinn hier abführen muss, beziehungsweise mein Verlust entsprechend ausgeglichen wird. Und das muss auch eingebucht sein auf Ebene der Organgesellschaft. Zum 31.12. ist meines Erachtens die letzte Buchung, die die Gesellschaft vornimmt, hier dann da eingebucht werden.
Und im Zweifel muss ich es beim Organträger dann eben gleich laufend erfassen?
Und im Zweifel muss ich halt beim Organträger dann entweder einen Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag oder einen Verlust aus Verlustübernahme entsprechend berücksichtigen. Ne? Und da ist auch beim Organträger die Einbuchung zwingend. Das hört sich zwar formell an, aber ist so.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich meine, kann denn jetzt die Organschaft an einer einzigen oder zwei Buchungen, nämlich jeweils eine beim Organträger und eine bei der Organgesellschaft, tatsächlich scheitern? Was sind die Konsequenzen, wenn die Buchungen nicht vorgenommen werden?
Also der BfH hat einen Fall entschieden und hat dann die Organschaft versagt. Er hatte die nicht anerkannt. Da fehlt es an der Einbuchung halt dieser Voraussetzung. Ich glaube, man kann sagen, dass der BfH in seiner ganzen Rechtsprechung sehr formell ist und die Voraussetzungen sehr sorgfältig prüft, ob die Organschaft vorliegt. Deswegen sollte man da sehr sorgfältig auch vorgehen und lieber die Voraussetzungen etwas übererfüllen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, dass der BfH sehr am Gesetzeswortlaut orientiert. Sogar in dem Fall wurde der Gewinn korrekt ermittelt, den der BfH entschieden hat, um da nochmal wieder zurückzukommen, und auch durch Geldzahlungen beglichen. Aber die bilanzielle Erfassung wurde halt nicht ordnungsgemäß dokumentiert, wie ein Gewinnabführungsvertrag entsprechend zu bilanzieren ist. Und das konnte nicht geheilt werden in dem Fall.
Okay, das heißt, die Buchung bzw. die zwei Buchungen sind wirklich schon ein ganz wichtiges, entscheidendes Kriterium. Und das ist natürlich auch gerade in der Praxis wichtig, dass man das auch tatsächlich durchführt, weil das sind natürlich Kleinigkeiten, die am Ende über viel entscheiden können.
Vollkommen richtig.
So, neben der bilanziellen Erfassung ist es dann natürlich auch wichtig, dass die entsprechenden Ansprüche, die wir jetzt ja ordnungsgemäß zum 31.12. im Zweifel eingebucht haben, auch tatsächlich erfüllt werden. Wie kann das denn sichergestellt werden?
Also der einfachste Weg ist, es wird gezahlt vom Organträger an die Organgesellschaft, wenn ein Verlust auszugleichen ist oder wenn ein Gewinn abzuführen ist von der Organgesellschaft an den Organträger, wird tatsächlich per Überweisung das Geld zwischen den beiden Gesellschaften, je nachdem in welche Richtung, gezahlt.
Okay, das klingt logisch. Würdest du denn auch, sag ich mal, alternative Verbuchungen empfehlen? Ich glaube, in der Praxis wird ja oft ein sogenanntes Verrechnungskonto herangezogen, wo dann immer so die wechselseitigen Ansprüche der jeweiligen Gesellschaft darauf erfasst werden. Ist das auch eine Möglichkeit?
Da wird schon wieder schwieriger mit den Konten. Der BfH hat das, glaube ich, mal anerkannt, eine Verbuchung auf dem Verrechnungskonto. Allerdings muss man dann so den gesamten Sachverhalt sehen. Ich glaube, um jetzt hier mal bei To go zu bleiben, wäre das nicht meine favorisierte Lösung. Einfach zu sagen, auf dem Verrechnungskonto und dann kümmere ich mich nicht darum, weil auch da gibt's schon widersprüchliche Urteile. Mal ist es ausreichend, mal ist es nicht ausreichend. Und der BfH, ich hatte es ja schon gesagt, hat da sehr strikte, hält sehr strikt an diesen Voraussetzungen fest. Deswegen, ich bin immer mit dem Verrechnungskonto nicht wirklich glücklich. Es kann klappen. Also in ganz vielen Fällen geht es auch durch. Aber wenn ich beispielsweise jetzt im Rahmen einer Due Diligence auf so ein Verrechnungskonto treffe, würde ich das meinem Mandanten, wenn ich quasi für den Käufer die Due Diligence durchführe, schon sagen, naja, also so ganz ohne Risiko ist diese Sache jetzt nicht, dass der ERV, der Ergebnisabführungsvertrag oder Gewinnabführungsvertrag, hier durchgeführt wurde.
Okay, das spricht jetzt ja bislang dafür, dass man tatsächlich die Zahlung durchführen sollte. Aber jetzt kann es natürlich auch immer der Fall sein, dass einfach die Liquidität aus ganz unterschiedlichen Gründen, wegen anderweitiger Investitionen oder Ähnlichem, gar nicht zur Verfügung steht, um jetzt eben diese Ergebnisabführung tatsächlich durchzuführen. Gibt es da denn irgendwie noch alternative Lösungsansätze, dass ich praktisch ohne tatsächliche Zahlung diese tatsächliche Durchführung erreichen kann?
Also was man noch einmal machen kann, ist, dass man sagt, ich gucke, haben die vielleicht gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten, sodass ich die Möglichkeit zur Verrechnung habe. Kann ja durchaus sein, dass Lieferleistungsbeziehungen bestehen, wo sich Forderungen aufgebaut haben und Verbindlichkeiten, wo ich dann die Möglichkeit zur Verrechnung habe. Das sollte man dann auch ordentlich dokumentieren, dass man hier dann eine Verrechnung vornimmt. Dann fließt keine Liquidität. Was man machen kann, ist das sogenannte Hin- und Herzahlen. Dann bin ich aber wieder bei der tatsächlichen Zahlung. Dann muss Geld fließen und anschließend wird es möglicherweise als Darlehen zurückgewährt. Ich würde es aber immer ein paar Tage mal in dem empfangenden Unternehmen belassen, nicht sofort jetzt wieder zurücküberweisen. Muss man dann gucken, dass man aber auch da, würde ich sagen, die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr sorgfältig für die Rückzahlung regelt. Ist es ein Darlehen, soll es eine Einlage sein in die Kapitalrücklage etc. und auch die entsprechenden Beschlüsse dann fasst, wenn man die hat. Das wären so zwei Möglichkeiten. Am liebsten ist mir, und da bin ich auch relativ sicher, dass das anerkannt wird von der Finanzverwaltung, ist die sogenannte Novation dann in diesen Fällen, wo nicht gezahlt werden soll.
Okay, was kann ich jetzt oder was muss ich mir unter einer Novation vorstellen?
Also rein juristisch spricht man dann von einem sogenannten Schuldgrundwechsel. Also der Grund für die Verbindlichkeit ändert sich. Nehmen wir mal an, das Tochterunternehmen musste Gewinne abführen an die Muttergesellschaft, an den Organträger, dann hat der Organträger eine Forderung und die Organgesellschaft, das Tochterunternehmen, hat die entsprechende Verbindlichkeit. Die sind auch vom Gesetz her sofort fällig, ne? Das sind quasi eine laufende Verbindlichkeit und wandel die Verbindlichkeit in ein längerfristiges Darlehen um über 2, 3, 4 Jahre Laufzeit mit einer entsprechenden Verzinsung. Das Ganze sollte auch schriftlich dokumentiert werden, dass man da den Nachweis dann auch gegenüber dem Finanzamt hat, wenn eine Prüfung kommt. Und wenn man es dann sehr gut machen will, dann mache ich halt auch die buchhalterische Erfassung, sowohl beim Organträger als auch beim Organ, bei der Organgesellschaft korrekt, weil bisher habe ich bei der Forderung des Organträgers eine kurzfristige Forderung, die ich im Umlaufvermögen ausweise, wenn ich eine Darlehensforderung daraus mache, die vielleicht 3 oder 4 Jahre läuft, bin ich meines Erachtens im Anlagevermögen, im Finanzanlagevermögen unterwegs und muss es da ausgleichen und auch die Fristigkeit halt bei der Organgesellschaft unter den Verbindlichkeiten ändert sich halt.
Also die buchhalterische Erfassung ist hier in vielen Schritten sehr, sehr wichtig. Du hattest eben auch das Stichwort Zinsen schon erfasst. Normalerweise, das würde man ja auch bei jedem Gesellschafterdarlehen dringend empfehlen, dass dies zu fremdüblichen Bedingungen abgeschlossen werden soll und dann eben auch entsprechend zu verzinsen ist. Ist das denn hier in diesem Fall ein Grund, warum die Organschaft scheitern könnte, wenn diese Verzinsung nicht ausdrücklich abgeschlossen wurde?
Also ich würde immer Zinsen vorsehen. Bisher hat der BFH da noch keine Entscheidung zu getroffen. Die herrschende Meinung und das FG Hamburg haben allerdings gesagt, naja, es braucht wohl keine fremdübliche Verzinsung sein. Es kann ein niedrigerer Zinssatz sein. Aber da der BfH nicht bisher darüber entschieden hat, würde ich doch zu einer fremdüblichen Verzinsung tendieren. Man muss sich des Risikos bewusst sein. Wenn ich kein Risiko will, fremdüblich, wenn ich sage, ja, ich nehme ein bisschen Risiko, reicht wahrscheinlich auch ein geringerer Zinssatz. Aber solange der BfH halt nicht entschieden hat, ein Restrisiko bleibt dann.
Die nächste Frage, die sich stellt, muss denn die Darlehensforderung überhaupt werthaltig sein? Weil das ist ja auch nicht zwingend gegeben.
Naja, wenn ich jetzt mal für eine Aufrechnung gucke, da komme ich ja wieder schnell ins Zivilrecht, da hat der BGH gesagt, ich kann nur werthaltige Positionen miteinander aufrechnen, ne? Bezüglich der Novation gibt es, glaube ich, keine Rechtsprechung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich würde sagen, ja. Ich würde das auch immer empfehlen, nur werthaltige Positionen auch bei einer Novation oder auch im Rahmen der Novation zu quasi dafür vorsehen, sagen wir es mal so. Weil ansonsten komme ich möglicherweise noch in insolvenzrechtliche Tatbestände oder andere. Also Werthaltigkeit ist da sehr, sehr hilfreich.
Okay, unter dem Motto sicher ist sicher.
Genau.
Eigentlich jetzt als abschließende Frage, jetzt haben wir ja gesagt, wir müssen das Ganze buchhalterisch zum 31.12. erstmal erfassen. Und dann muss für die tatsächliche Durchführung eben entweder die Zahlung tatsächlich erfolgen oder ich schließe entsprechende Novations- und Darlehensverträge ab, sodass ich das entsprechend umwandeln kann und die Liquidität nicht tatsächlich beim Organträger oder bei der Organgesellschaft ankommen muss. Aber welchen Handlungszeitraum habe ich denn jetzt? Also wenn ich mal annehme, wir nehmen die tatsächliche Zahlung, wann muss die fließen? Am 1.1. direkt oder habe ich dafür ein bisschen mehr Zeit?
Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Sicherlich ist es schwierig, der 1.1., weil da kenne ich den konkreten Betrag noch gar nicht. Da geht es ja erst los mit den Jahresabschlüssen, dann entsprechend oder mit der Aufstellung des Jahresabschlusses, da habe ich es nicht. Aber dann wird diskutiert, muss ich es denn von der Aufstellung des Jahresabschlusses, muss ich da dann letztendlich schon zahlen? Bis zur Beendigung der Organschaft wird diskutiert, dass ich so lange quasi die Beträge sammeln kann, aber man bei Beendigung dann zahlen muss. Wir empfehlen, in einer angemessenen Zeit nach Feststellung des Jahresabschlusses sich um den Ausgleich zu kümmern, sei es dann durch Zahlung oder durch eine Novation. Es sollte angemessen sein, man sollte nicht zu lange warten, aber es braucht dann halt auch nicht direkt am Tag nach Feststellung des Jahresabschlusses sein. Das ist, glaube ich, auch das, was in der Praxis am besten umzusetzen ist. Zumindest solange wir keine weitere Rechtsprechung des BfH haben, wie er das denn sieht.
Gut, das bleibt im Zweifel immer abzuwarten. Aber wir können eigentlich festhalten, die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrages hört sich erstmal einfacher an, als sie tatsächlich ist. Vor allem eben auch mit der buchhalterischen Erfassung und der tatsächlichen Zahlung, dass man nach Möglichkeit auch das Verrechnungskonto vermeidet, sondern sichere Wege eingeht und auch zum Beispiel die Werthaltigkeit der Forderung sicherstellt. Und wenn man den Weg der Novation geht, eine entsprechende Verzinsung mit einbezieht.
Genau, dann ist man da auf der ganz sicheren Seite und es gibt Lösungen. Man muss sich halt nur drum kümmern. Man sollte es nicht einfach buchen und sagen, jetzt kümmern wir uns um diese Forderungen, Verbindlichkeit nicht mehr, weil ist ja innerhalb einer Unternehmensgruppe. Und man muss da schon die Dokumentation sorgfältig schaffen.
Und damit sind wir auch schon am Ende, nämlich Steuern to go, kurz und prägnant. Vielen Dank, Oliver, dass du mich heute wieder fachlich so hilfreich unterstützt hast. Und natürlich danke fürs Zuhören.
Sehr gerne.